Heute zu Gast Rechtsanwalt und Politikberater Kurt Brückmann.
Das heißt, es gibt einerseits Vergleichbarkeiten, aber andererseits würde ich nie in ein anderes Land gehen, um zu sagen, ich habe eine deutsche Perspektive und bringe die dorthin. Es ist immer Kommunikation und ein gemeinsames Lernen. Und ich bringe übrigens immer viel mehr wieder zurück nach Deutschland, als ich irgendwie dahin gegeben habe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Legal Tech, dieses Mal wieder aus Berlin von der Berlin Legal Tech. Mein Name ist Philipp Henkes und neben mir sitzt
Johanna Küch
und wir interviewen heute Herrn
Kurt Brückmann.
Ah, eine Sache noch, unsere Folge wird auch heute wieder präsentiert von Wolters Klüver, die wir hier freundlicherweise erwähnen dürfen. Kurt, du bist selbstständiger Rechtsanwalt, aber hältst Vorträge zu Legal Tech in Afrika. Du bist also in irgendeiner Form in der Entwicklungshilfe tätig. Wie kam es dazu?
Ja, erst einmal hallo nochmal und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir über ein Thema sprechen können, was vielleicht so ein bisschen ein Kontrapunkt auf den ersten Blick zu Themen ist, die ihr sonst besprecht. Es ist richtig, ich rede ab und zu mal über das Thema Legal Tech in Afrika, weil ein Teil meiner Tätigkeit die Beratung von öffentlichen Institutionen und Regierungen in Fragen der Regulierung des Anwaltsberufs ist. Ich bin zu dem Thema Legal Tech in Afrika gekommen, weil ich mich in meinem früheren Leben, da war ich mal Hauptgeschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins, das ist der größte Berufsverband der Anwältinnen und Anwälte in Deutschland, weil ich mich da seit 2013 ungefähr mit Legal Tech Entwicklungen beschäftigt habe. Damals kannten wir das Wort Legal Tech noch nicht, aber damals hat 2013 die Prognos AG für uns eine Zukunftsstudie erstellt, die so ein Bild vom Rechtsmarkt im Jahr 2030 entworfen hat. Und bei den großen Trends, die auch die Anwaltschaft in Deutschland erwischen würden, hat die Prognos AG damals gesagt, zu diesen großen Trends gehörte auch die Digitalisierung. Und wie bei so vielen von uns, die wir uns mit dem Thema Legal Tech beschäftigen, war für mich so ein echter Auslöser ein einwöchiger Besuch Anfang 2015 an der Stanford University, wo ich ganz viel über das Thema Legal Tech gelernt habe und insbesondere mich beschäftigt habe mit dem Aspekt Zugang zum Recht durch Legal Tech. Unter den vielen Aspekten, die es in der Legal Tech-Szene gibt, ist ja der Zugang zum Recht für besonders verletzliche Bevölkerungsgruppen, für Menschen, die ansonsten überhaupt keinen Zugang zum Recht haben, ein ganz wichtiger. Und das hat dann nach Ende meiner Tätigkeit beim Deutschen Anwaltverein dazu geführt, dass mich internationale Organisationen gebeten haben, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent als Berater tätig zu sein. Und da habe ich dann sozusagen diese verschiedenen Andockpunkte meines vorigen Berufslebens und der aktuellen Tätigkeit miteinander verbunden und gelernt, dass Legal Tech in Afrika was ganz, ganz Spannendes ist, wo wir selber sehr viel lernen können.
Aber das heißt, du hattest davor schon dir auf die Fahnen geschrieben, Access to Justice, das ist der Bereich, in dem ich arbeite, und dann kamen die NGOs auf dich aktiv zu.
Ach, das ist ein bisschen so wie mit der Henne und dem Ei. Ich habe das Thema Zugang zum Recht, Access to Justice, schon vor meiner Tätigkeit beim Deutschen Anwaltverein für ganz spannend gehalten. Ich habe Jura studiert, weil ich Rechtsanwalt werden wollte, weil ich, wenn ich ein bisschen ausholen darf, sozusagen zwei Dinge hatte, die mich als ganz junger Mensch sehr geprägt haben. Das eine, das war mein Zivildienst in den USA. Da habe ich bei einer Rechtsberatungsorganisation gearbeitet, die tatsächlich Access to Justice sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und da habe ich spannende Rechtsanwälte in den 90er Jahren erlebt, die mir gezeigt haben, was Access to Justice ist, aber auch, wo es Lücken im Zugang zum Recht gibt. Das hat mich sozusagen nie losgelassen. Und das andere Thema, was mich sehr beschäftigt hat, war der zweite Teil meines Zivildienstes. Auch das ist lange her. Den habe ich nämlich in der KZ-Gedenkstätte in Dachau verbracht, wo ich dann 7 Jahre sozusagen hängen geblieben bin. Und da habe ich einen rechtsfreien Raum kennengelernt, mich ganz viel mit Menschen beschäftigt, die tatsächlich überhaupt keinen Zugang zum Recht hatten. Und das war für mich auch so eine Triebfeder, mich im Jurastudium immer so ein bisschen über den Tellerrand mit Fragen des Zugangs zum Recht zu beschäftigen. Während meiner Zeit beim Deutschen Anwaltverein habe ich das Thema eigentlich nie verloren. Das hat auch damit was zu tun, dass im Deutschen Anwaltverein nicht nur große wirtschaftsberatende Kanzleien tätig sind, sondern dass der Deutsche Anwaltverein mit seinen heute, glaube ich, etwa 65.000 Mitgliedern ganz viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte repräsentiert, die in kleinen Orten selbstverständlich den Zugang zum Recht vermitteln. Das Thema hat mich also nie losgelassen und irgendwie habe ich es jetzt neu verknüpft.
Und wie hat es dann in Afrika angefangen? Was war dein erstes Projekt da?
Vielleicht darf ich da noch einmal ganz kurz einhaken, wir auf die Projekte in Afrika im Speziellen zu sprechen kommen. Was mich interessiert hat, du hast jetzt gerade geschildert, dass du dich schon in Deutschland viel mit dem Anwaltwesen auseinandergesetzt hast, viel mit den Auswirkungen, die da Legal Tech und Digitalisierung haben können. Jetzt ganz im Allgemeinen betrachtet, inwiefern kann man denn die Erkenntnisse, die man darüber in Deutschland gewinnt, überhaupt auf zum Beispiel den afrikanischen Kontinent übertragen? Ist das nicht schon noch was durchaus anderes, dass das Rechtswesen dort... kann man das als zu eins übernehmen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn ich in Afrika tätig bin, dazu gehört im Moment ein größeres Projekt in Äthiopien. Dazu haben in der Vergangenheit Projekte vor allen Dingen im südlichen Afrika gehört. Dann gehe ich nie dahin als jemand, der weiß, wie man es macht. Ganz im Gegenteil. Es ist so, dass ich mit meiner deutschen Erfahrung, die über die Zeit beim DAV auch eine sehr internationale Erfahrung war, versuche, so eine Art Werkzeugkasten mitzunehmen und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen zu überlegen, welche Werkzeuge aus dem Werkzeugkasten passen eigentlich auf die jeweilige Situation. Wenn man in ein Land wie Äthiopien schaut, dann kann man feststellen, dass es eine ganz hohe Affinität zu kontinentaleuropäischem Recht gibt. Das hat was mit der Tradition Äthiopiens zu tun, die zum Teil von französischem, zum Teil von italienischem Recht geprägt ist. Und deswegen werde ich da häufig auch schon als deutscher Rechtsanwalt mit einer Geschichte des deutschen Rechts befragt. Hat auch was damit zu tun, dass wir in Deutschland, wenn man so ein bisschen den Blick über die Zeitachse wirft, auch Entwicklungen hatten, in denen beispielsweise die Anwaltschaft sich ihre Unabhängigkeit erkämpft hat. Das ist jetzt 150 Jahre her, aber ich bin in meinem zweiten Leben nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch Historiker und deswegen sind 150 Jahre eigentlich nicht viel. Und wenn man mal überlegt, wie sich die Anwaltschaft vor 150 Jahren die Unabhängigkeit vom Staat erkämpft hat, dann sind das Entwicklungen, die ich beispielsweise jetzt in Äthiopien ganz ähnlich sehe, wo die Anwaltschaft nach 30 Jahren einer sehr repressiven Regierung versucht, sich zu befreien aus der engen Umarmung der Regierung. Das heißt, es gibt einerseits Vergleichbarkeiten, aber andererseits würde ich nie in ein anderes Land gehen, um zu sagen, ich habe eine deutsche Perspektive und bringe die dorthin. Es ist immer Kommunikation und ein gemeinsames Lernen. Und ich bringe übrigens immer viel mehr wieder zurück nach Deutschland, als ich irgendwie dahin gegeben habe.
Vielleicht gehen wir an der Stelle auf die einzelnen Projekte über. Womit hat es angefangen? Was war so Ihr erstes Projekt dann tatsächlich?
Also die ersten Projekte, die habe ich noch als Hauptgeschäftsführer des DAV gemacht und da ging es eher um die regulativen Rahmenbedingungen des Anwaltsberufs. Wie kann man eine Anwaltschaft in Transitionsländern, in Ländern, die im Übergang sind, modern und besser aufstellen? Und dazu gehörte immer auch die Nutzung von Technologie und wenn ich jetzt gucke, ich nicht zum ersten Projekt, sondern tatsächlich zu dem Äthiopien-Projekt, ja, in dem ich gerade so drin stecke, da ist es in der Tat so, dass die rechtliche Infrastruktur in dem Land so schwach ist, dass es vielleicht weniger Berührungsängste mit dem, was wir Legal Tech nennen, gibt, als es in unseren gesättigten Rechtsmärkten der Fall ist. Und das ist sozusagen eine erste Erfahrung, die ich gemacht habe. Es gibt auch bei den traditionellen Playern und Akteuren in einem afrikanischen Land wie Äthiopien durchaus eine Bereitschaft zu sagen, was wir da sehen an technischen Möglichkeiten, das kann uns helfen, unsere anwaltliche Arbeit besser zu machen. Ich gebe euch noch 2, 3 Hintergrundinformationen. Äthiopien ist ein riesengroßes Land mit 110 Millionen Einwohnern und die haben etwa 4000 Rechtsanwälte. Das heißt also, der Rechtsanwaltsmarkt, der ist längst nicht so gesättigt wie bei uns mit unseren 160.000 Rechtsanwälten bei 85 Millionen Einwohnern. Das heißt, die Perspektive der Skalierbarkeit von Rechtsdienstleistungen ist sozusagen automatisch in den Vorstellungen von äthiopischen Anwälten, von vielen äthiopischen Anwälten drin. Außerdem habe ich in afrikanischen Ländern gesehen, dass es tatsächlich eine andere Definition von Legal Tech gibt. Wir wollen ja hier so ein bisschen kreisen um Legal Tech. Legal Tech ist nicht im engeren Sinne immer Law Tech, sondern ganz häufig, ich nenne das immer gerne Justice Tech. Es geht um einen anderen Begriff, nicht immer um sozusagen enge Rechtsinformationen, bei denen sich dann gleich die Fragen stellen, ist das auch anwaltliche Beratung, wenn das kommt, sondern es geht wirklich häufig um sehr niedrigschwellige Informationen, mit denen der Zugang zu rechtlichen Informationen erst geschaffen werden kann. Soll ich euch ein Beispiel geben?
Ja, gerne.
Für ein Legal Tech Produkt. Der einzige Legal Tech Unternehmer in Äthiopien, das ist der Liku Worku. Das ist ein Rechtsanwalt aus Addis Abeba und der hat während seiner Studienzeiten festgestellt, dass er nach einer Vorlesung häufig keine Möglichkeit hatte, die Gesetze zu finden, um nachzuarbeiten, die der Professor in seiner Vorlesung erwähnt hat. Irgendwann hat er dann gemerkt, dass auch die Professoren an der Uni keinen Zugang zu allen Rechtstexten hatten, die in dem Land gelten. Und dann hat er darauf ansetzend ein bisschen nachgedacht und hat festgestellt, dass sogar in der Justiz häufig der Zugang zu banalen und einfachen Rechtstexten, Gesetzen, Verordnungen nicht da ist. Dann hat er sich von einem Verwandten in Kanada, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so einen kleinen Handscanner besorgt, der so ausschaute wie ein großer Kugelschreiber, und hat angefangen in Bibliotheken und überall dort, wo er Rechtstexte gefunden hat, diese Texte zu scannen und hat daraus eine Datenbank gebaut, erstmal nur für sich, weil er dachte, so kann ich mich gut auf mein Examen vorbereiten, und irgendwann hat er gemerkt, dass es auch andere gab, die das ganz spannend finden, und dann hat er festgestellt, dass es Sinn machen könnte, diese Rechtstexte auch miteinander zu verlinken. Es gab es aber in Äthiopien zu der Zeit noch keine OCR-Kennung. Das heißt, diese Texte, die er gescannt hat, das waren TIFF-Dateien und keine Texte, die er verlinken konnte. Also hat er ein paar Studenten gefunden, die gesamten Rechtstexte des äthiopischen Rechts nochmal abgetippt haben. Und daraus hat er eine Datenbank gebaut, die über mehrere Jahre sich sehr erweitert hat und die so clever gemacht und so gut strukturiert und so umfassend war, dass er daraus ein Produkt gebaut hat, was er in der Anwaltschaft, in der Justiz vertrieben hat und was letztes Jahr im Jahr 2019 von der äthiopischen Regierung gekauft wurde, um ein Rechtsinformationssystem für alle Menschen in Äthiopien zur Verfügung zu stellen. Was will ich damit sagen? Es ist ein unglaublich cleveres und unglaublich gut gemachtes Produkt, aber es ist kein Hightech mit künstlicher Intelligenz und riesengroßen Big Data Minern, sondern das ist zur Verfügungstellung von Rechtsinformationen. Und sowas gibt es in afrikanischen Ländern ganz viel. Und da gibt es unglaublich spannende Produkte, die tatsächlich Rechtsinformationen zu Profis und zu Verbrauchern bringen, in Bereichen, wo bisher die Durchdringung mit Recht noch ganz, ganz gering war.
Und bezogen jetzt beispielsweise auf dieses konkrete Anwendungsfeld, wie sieht dann Ihre Rolle aus? Also wie bringen Sie sich dann ein? Wie sieht Ihre Tätigkeit in Äthiopien dann beispielsweise aus?
Also meine Tätigkeit in Äthiopien hat nicht unmittelbar was mit Legal Tech zu tun. Ich bin gebeten worden von der International Bar Association. International Bar Association ist die Dachorganisation aller Anwaltskammern und Anwaltsvereine der Erde, die äthiopische Anwaltschaft und auch die äthiopische Regierung zu unterstützen bei dem Entwurf eines Rechtsanwalts- und Rechtsdienstleistungsgesetzes. Und da sitze ich mit den Kolleginnen und Kollegen in Addis Abeba, aber auch in den Regionen Äthiopiens zusammen und versuche, einen möglichst passenden Gesetzentwurf zu formulieren und die Erfahrungen, die ich aus Deutschland und anderen Ländern gewonnen habe, da reinzubringen. Und da ist Legal Tech in der Tat nur ein Aspekt davon. Mhm. Ein Aspekt, der vielleicht dort besonders interessant wird, wo es um die Pro Bono Rechtsberatung der Anwälte geht. In Äthiopien müssen Anwälte 50 Stunden im Jahr Pro Bono Rechtsberatung leisten. Und da gibt es viele, die sagen, diese Pro Bono Arbeit, wenn wir die technisch unterstützt auch leisten können, dann können wir wirklich noch mehr Leute erreichen oder können mit NGOs zusammenarbeiten. Aber die eigentliche Tätigkeit, die ich in Äthiopien habe, hat wirklich nur am Rande mit Legal Tech zu tun.
Ist so ein regulatorischer Rahmen nicht immer auch eine Gefahr für die Innovation? Entsteht gerade nicht in solchen Ländern vielleicht auch deswegen so viel Innovatives, weil es noch nicht so ein enges Korsett des Rechtsdienstleistungsgesetzes zum Beispiel gibt?
Absolut. Die Chancen für die kreative Tech-Industrie in vielen afrikanischen Ländern liegt gerade darin, dass es eben kein hinderndes regulatorisches Umfeld gibt und dass es wirklich auch häufig eine im Grunde genommen eine leere Fläche gibt, was Informationen angeht. Deswegen gibt es eine Fintech-Szene, die unheimlich spannend ist, eine Health-Tech-Szene in Afrika, die ist unglaublich kreativ und auch eine beginnende Legal-Tech-Szene, die beißt sich natürlich in bestimmten Jurisdiktionen mit den jeweiligen Rechtsdienstleistungsgesetzen, genauso wie wir das in Deutschland sehen, wo es Gerichtsentscheidungen zum Geltungsbereich des Rechtsdienstleistungsgesetzes gibt. Genau vergleichbare Sachen gibt es auch in afrikanischen Ländern, aber wenn man sagt, Afrikas Zukunft ist wirklich Innovation und nicht Industrialisierung, wie man das vielleicht von Europa sagen konnte, dann sieht man, dass tatsächlich viele afrikanische Länder auch ein regulatives und regulatorisches Umfeld schaffen, in dem Innovation möglich ist. Es gibt, die Zahl habe ich vor kurzem gelesen, 600 Tech-Hubs in Afrika. Mhm. Bei einer weiten Definition dessen, was ein Tech-Hub ist. Aber es gibt mehrere Länder, das letzte ist jetzt Senegal gewesen, der Senegal, wo tatsächlich ein Start-up-Gesetz veröffentlicht wurde und bald in Kraft tritt. Es ist, glaube ich, noch nicht in Kraft getreten, was übrigens dezidiert junge Start-ups und von Frauen geführte Start-ups fördert. Senegal ist nicht das erste Land, was ein dezidiertes Start-up-Gesetz hat. Also es gibt einen guten, in verschiedenen Ländern einen guten Rahmen für innovative Start-ups und die Herausforderung für den Rechtsmarkt ist, dass sich die Innovation im Start-up-Bereich und die manchmal zu beobachtende Abschottung von Rechtsdienstleistungsmärkten, dass die sich nicht beißen. Mhm. Und dass vielleicht nicht die Fehler gemacht werden, die aus meiner Sicht wir in Deutschland gerade machen, wo sich die beiden Industrien, die traditionelle Rechtsdienstleistungsanbieterindustrie und die Legal-Tech-Branche im Moment eher verkannten, als ganz konstruktiv miteinander zu arbeiten.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob Sie sagen würden, da können auch wir was vielleicht von lernen, Innovation innerhalb eines regulativen Rahmens zu ermöglichen. Also würden Sie sagen, das ist bei uns noch nicht ideal umgesetzt, dass es bei uns zu viele Einschränkungen gibt, zu wenig Spielraum?
Jetzt könnten wir eine ganze halbe Stunde über das Thema regulativer Rahmen in Deutschland sprechen. Je nachdem, mit wem ihr sprecht, werdet ihr hören, dass der deutsche regulative Rahmen völlig innovationshindernd ist. oder ihr werdet hören, dass die Öffnungen, die der BGH im RDG jetzt erlaubt oder auch nochmal statuiert hat, dass die schon viel zu weit gehen. Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir in Deutschland keinen ganz schlechten Rahmen haben, sonst würden wir nicht auf so spannende Konferenzen wie auf die Berlin Legal Tech gehen können und tolle Legal Tech Unternehmen sehen.
Was dran,
ja. Es gibt ja spannende Innovatoren und es gibt Venture-Kapitalgeber, die tatsächlich auch im deutschen Markt investieren in Legal Tech Produkte, und dass es einen strukturellen Konflikt gibt zwischen denen, die auf dem Markt sind und wissen, dass sie dort eigentlich über Jahrzehnte auch gute Arbeit geleistet haben, und einer disruptiven neuen Industrie, die da ankommt und manchmal auch vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst sagt, wir machen alle traditionellen Anbieter überflüssig, dass es da so einen strukturellen Konflikt gibt. Ich glaube, das ist völlig normal. Das Einzige, was ich schade finde und was ich wirklich bedauere, ist, dass es in Deutschland bisher niemanden gibt, der die Größe hat zu sagen, ich moderiere den Konflikt. Ich würde mir wünschen, dass beispielsweise ein selbstbewusstes Justizministerium, Bundesjustizministerium, sagt, wir sind nicht nur für die Justiz zuständig, sondern wir sehen uns als Rechtspflegeministerium oder als Rechtsstaatsministerium und wir moderieren die Diskussion zwischen den Anbietern auf dem Rechtsmarkt, weil wir zum Ziel haben, dass die Kunden auf dem Rechtsmarkt möglichst gute Dienstleistungen bekommen. Und das wäre sozusagen das, was ich mir noch in Deutschland dazu wünschen würde. Ansonsten ist das ganz normal.
Okay, ja.
Wir sind vielleicht nicht ganz so weit wie andere Länder, aber auch die USA werden immer als großes Vorbild im Legal-Tech-Bereich gezeigt. Wenn man in den USA ein bisschen genauer in die einzelnen Bundesstaaten schaut, dann sieht man auch, dass es da unglaubliche Beharrungskräfte gibt und dass es auch dort Rechtsstreitigkeiten vor den Gerichten gibt, die vergleichbar sind mit den Rechtsstreiten, die wir zum RDG haben. Deswegen würde ich sagen, dass wir in Deutschland, lange Antwort auf eine kurze Frage, nicht so weit hinterherhinken. Aber ich würde trotzdem auf deine Frage, können wir auch lernen, sagen, unbedingt können wir lernen, denn wir können von der Kreativität der Szene lernen, wir können von dem etwas unbefangeneren Blick auf das, was eigentlich Access to Justice ist, lernen, und was wir ganz besonders lernen können, wir können lernen, dass man nicht nur mit den Augen einer Juristin oder eines Juristen auf den Rechtsmarkt schaut, denn dann vergisst man, wenn man unser gutes und traditionsreich gewachsenes System des Rechts und des Rechtsdienstleistungsmarktes sich anschaut, dann vergisst man manchmal den Horizont zu weiten und dann vergisst man zu sehen, dass es tatsächlich auch in Deutschland eine große Bevölkerungsgruppe gibt, die nach internationalen anerkannten Kriterien keinen oder keinen befriedigenden Zugang zum Recht haben.
Vielleicht kannst du uns das nochmal an einem Beispiel plausibel machen, diese Kreativität, von der du sprichst. Vielleicht gibt es noch ein weiteres Projekt oder eine weitere Anwendung, die dir begegnet ist, von der du sagst, das war besonders kreativ.
Ja, ich habe zwei, drei Beispiele, die ich gerne nochmal erwähnen möchte. Es gibt ein Beispiel aus Südafrika, da hat der Rechtsanwalt Robert de Roy, der sich viel mit Arbeitsrecht beschäftigt hat, festgestellt, dass in der informellen Ökonomie der Saisonarbeiter in Südafrika viele Saisonarbeiter überhaupt keine Vorstellung davon hatten, dass das, was sie tun, eigentlich auch von Recht reguliert wird, dass es so etwas wie Arbeitsrecht überhaupt gibt. Dazu kam, dass er festgestellt hat, dass viele dieser Saisonarbeiter eine Sprache sprachen, die entweder einer ethnischen Gruppe in Südafrika zuzuordnen war oder wenn sie ausländische Arbeitnehmer waren, dass sie kein Englisch konnten. Und er hat gesagt, irgendwie müssen wir gucken, dass diese Leute aus dem informellen Bereich zumindest von ihrem Selbstverständnis rauskommen, und hat mit einem bekannten Comic-Designer angefangen, Arbeitsverträge als Comics darzustellen und den Weg zu einem Arbeitsvertrag tatsächlich in einem echten Comic darzustellen, sowohl für Analphabeten oder, man sagt, glaube ich, nicht genügend literalisierte Menschen, als auch für die kein Englisch oder Afrikaans sprachen, gab es Comic Contracts. Und diese Idee hat Robert de Roy weiterentwickelt und hat tatsächlich, jetzt komme ich zum Bereich Tech, hat eine App gebaut, die viele Funktionen hatte, und eine der simplen, aber spannenden Funktionen ist, dass sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer, wenn sie sich auf dieser App registrieren, ein paar Wochen vor Ende dieses Saisonarbeitsvertrages eine SMS bekommen, in der steht: Achtung, euer Arbeitsvertrag endet bald. Kümmert euch um einen Anschlussvertrag oder kümmert euch darum, dass es irgendwie vernünftig weitergeht. Eine riesengroße Hilfe für viele dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vorher im Grunde genommen auch den Arbeitgebern ausgeliefert waren. Es ist, wie mir berichtet wurde, eine Win-Win-Situation für beide Seiten, weil es letztlich eine Struktur in ein Arbeitsverhältnis bringt, was ansonsten im informellen Bereich stattgefunden hätte. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, wie man sehr simpel einen Zugang zum Recht geschaffen hat. Anderes Beispiel, das kommt eher aus dem Fintech-Bereich, aber hat in den Augen der Menschen in Nigeria durchaus was mit Zugang zum Recht oder Access to Justice zu tun. Das ist eine App, die heißt Bankly, B-A-N-K-L-Y. Bankly setzt da an, wo es eine informelle Bankwirtschaft in Nigeria gibt. In Nigeria, wo viele Menschen kein Bankkonto haben, gibt es eine ganz lange Tradition von Geldverleihern, aber auch Geldverwahrern. In jedem kleinen Ort in Nigeria gibt es einen Menschen, dem man sein Bargeld anvertrauen kann und der dieses Bargeld für einen verwahrt. Das hat, als das eingeführt wurde vor Jahrzehnten, eine große Bedeutung gehabt, weil man sein Bargeld nicht unterm Kopfkissen oder sonst irgendwo im Haus verstecken musste. Und man war aber dem Agenten der Ein-Mann-Bank im Ort im Grunde genommen auch ausgeliefert. Der hatte nämlich ein Notizbuch, und das war letztlich die gesamte Dokumentation dessen, was da passierte. Es gab natürlich eine Sozialkontrolle, sodass so ein Agent auch nicht ganz einfach seine Rolle missbrauchen konnte. Da hat eine junge Frau, Tomi Adejana, eine Nigerianerin, die eigentlich tatsächlich aus der internationalen Businesswelt kam, die hat für eine große Bank gearbeitet, hat gesagt, ich will genau da ansetzen, und hat eine App geschaffen, und das ist die App Bankly, die sowohl den Agenten als auch den Kunden erlaubt, über eine App die Transaktionen zu dokumentieren, per SMS. Ganz simpel, ganz einfach, und hat dadurch den Menschen, die immer noch kein echtes Bankkonto nach unserem Verständnis hatten, eine Sicherheit im Fintech-Bereich gegeben. Und diese App Bankly hat im Moment, wenn ich das richtig sehe, eine Durchdringung, die Zahl, die stimmt, von 80% der Agenten in Nigeria, Wahnsinn, die das jetzt nutzen. Super coole Idee, die wirklich auch zeigt, wie skalierbar solche Möglichkeiten sind. Und ein drittes Beispiel, was ich vielleicht noch erwähnen kann, unter vielen, vielen, die es gibt, ist nochmal so ein Beispiel für absolutes Low-Tech mit großer Wirkung. Und das ist eine App, die heißt Viamo aus Ruanda. Die hat eine Firma namens Viamo zusammen mit der Anwaltskammer in Ruanda erstellt. Ruanda ist ein Land, wo viele Menschen noch nicht mal ein Smartphone, noch nicht mal ein billiges Smartphone haben. Die haben vielleicht aber die meisten haben ein einfaches Mobiltelefon für $4-5 oder so. Und über Viamo können vor allen Dingen Opfer häuslicher Gewalt, Menschen, die sich im Gefängnis wiederfinden und nicht wissen, was ihre Rechte sind, oder auch vor, ich glaube, ein dritter großer Anwendungsbereich sind Mieter, die tatsächlich aus ihrer Wohnung rausgeschmissen worden sind, können über die Telefonnummer 845, das ist mittlerweile in Ruanda bekannt, Rechtsinformationen bekommen mit einem Bot, der von der Anwaltskammer in Ruanda zusammen mit Viamo entwickelt wurde. Im Grunde genommen ein großer Entscheidungsbaum, wo man sich per Tastatur durch Antworten auf bestimmte Fragen weiterhangeln kann und Rechtsinformationen bekommt. Und am Ende, wenn man es braucht, kann man auch eine Vermittlung zu einem Rechtsanwalt bekommen, wenn der Fall tatsächlich ein Fall ist, wo es einer wirklichen Vertretung auch bedarf. Das sind so Beispiele, wo ich sage, mit großer Kreativität, wenigen Mitteln sind Produkte entstanden, die zum Teil Hunderttausende erreichen. Und das finde ich spannend. Und ich glaube, da können wir auch hinschauen und sagen, wo gibt es bei uns Schwellen beim Zugang zum Recht, die wir vielleicht mit unserem Blick auf ein relativ gut funktionierendes Rechtssystem gar nicht mehr sehen.
Ja, absolut, das ist ein fantastisches Beispiel. Wenn man hier am Hackathon sich mit Leuten unterhält, dann ist es eigentlich immer die einhellige Meinung, du musst was Einfaches bieten. Es muss irgendwie eine einfache Lösung sein. Man muss nicht irgendwie unfassbar kompliziert mit Blockchain und KI denken, vor allem da, wo es gar nicht notwendig ist, sondern die einfachsten Lösungen sind wirklich die besten. Und das uns hier wirklich fantastische Beispiele genannt. Ich glaube, wir haben die Frage am Anfang schon gestellt, aber hier vielleicht nochmal die Frage, warum tun wir uns damit schwerer in Deutschland, vielleicht solche einfachen Lösungen zu finden? Warum sind wir vielleicht häufig zu kompliziert? Ist das unsere juristische Denkweise?
Ich glaube, das hat ein paar Gründe. Das eine ist tatsächlich, dass wir das, was man auf Französisch Deformation professionell beschreibt, dass das uns schon im Jurastudium auch beigebracht wird. Dass wir eine Binnenperspektive bekommen, die ist auch richtig. Und die ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir unser System gut verstehen. Aber ich sage nochmal, man vergisst dort manchmal sich zu besinnen, dass die Kunden- und Kundinnenperspektive eine andere ist. Jeder von uns, der irgendwann mal Verbrauchermandanten als Anwalt hatte, wird das wieder lernen müssen. Wird lernen müssen, wieder Übersetzer zu sein, denn letztlich kommen die Mandantinnen und Mandanten ja nicht mit einem Rechtsproblem zu uns, sondern mit einem faktischen Problem. Und wir haben nur das rechtliche Handwerkszeug, um das faktische Problem zu lösen. Das ist wahrscheinlich einer der Punkte. Der zweite Punkt aus meiner Sicht ist, dass wir natürlich schon eine Gesellschaft sind, die ziemlich gesättigt ist, der es auch ziemlich gut geht und die auch Systeme von Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe hat, bei der wir sagen, damit gewähren wir doch jedem den Zugang zum Recht. Es gibt sogar einen ehemaligen Bundesverfassungsrichter, der mal einen Aufsatz dazu geschrieben hat und gesagt hat, wir brauchen kein Pro Bono in Deutschland, denn wir haben ja Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe. Ich glaube, auch das ist eine Binnenperspektive, die natürlich nicht völlig falsch ist, aber die außer Acht lässt, dass es einen Bereich gibt, der davon nicht erfasst wird. Und der dritte und letzte Grund, den ich jetzt erwähnen möchte, ist, dass wir in Deutschland als Juristen uns schwer tun, die Empirie auch nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern überhaupt erstmal empirische Daten über den nicht befriedigten Rechtsmarkt zu sammeln. In fast allen Ländern um uns herum gibt es sogenannte Unmet Legal Needs Studien. Die werden von Justizministerien, Anwaltskammern oder auch zivilgesellschaftlichen Organisationen erstellt. Es gibt mittlerweile einen internationalen Standard dafür, um zu messen, wo es nicht befriedigten Zugang zum Recht gibt. In Deutschland haben wir das komischerweise nicht. Und ich glaube, dass so eine Form von sozialwissenschaftlicher und nicht juristischer Empirie uns helfen würde, zu sehen, wo es unbefriedigten Rechtsbedarf gibt. Und jetzt kommt wieder der alte Interessenvertreter der Anwaltschaft in mir hervor, der sagt, das ist eigentlich wäre nur gut für die Anwaltschaft, weil das tatsächlich auch nochmal Märkte erschließen kann. Denn all das, worüber ich spreche, das ist ja nicht nur Charity, sondern das ist auch etwas, woraus man wirklich Geschäftsmodelle entwickeln kann, skalierbare Geschäftsmodelle entwickeln kann. Vielleicht ist so eine App wie in Deutschland wenigermiete.de ein Beispiel dafür, die gut funktioniert oder das gut funktioniert, wie man niedrigschwelligen Zugang zum Recht schaffen kann. Flightride ist ein ähnliches Beispiel. Ne? Das sind so Bereiche, wo es für uns Anwälte mit unserem traditionellen Handwerkszeug eigentlich wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, diese Mandate zu erledigen. Und ich glaube, da gibt es noch einen viel größeren Bereich, als wir das glauben. Und das wäre so für mich der dritte Grund neben den ersten beiden typisch juristischen Gründen, weshalb wir uns da manchmal noch schwer tun, damit diese einfachen Lösungen zu sehen und zu erkennen. Und deswegen bin ich auch super glücklich, dass es im Moment so eine Szene gibt, wo über Legal Hackathons, über Veranstaltungen, Konferenzen zum Thema Legal Tech auch uns gelernten Juristen nochmal der Blick geweitet wird, weil wir auch davon viel lernen können.
Und wenn ich jetzt so als angehender Jurist, wie ich es ja bin und wie viele unserer Hörer es sicherlich auch sind, wenn ich mich für genau diese Sachen interessiere, die du gerade angesprochen hast, also zum Beispiel dieser Zugang zum Recht, aber auch beispielsweise Entwicklungsarbeit, Legal Tech in Afrika, wenn ich mich für all solche Bereiche interessiere, was würdest du mir raten quasi, wie setze ich da meinen Fokus vielleicht im Studium oder danach, was ist ein guter Weg, um an diese Sache ein bisschen heranzukommen?
Ich würde empfehlen, tatsächlich die Möglichkeiten wahrzunehmen, die über Law Clinics und Hackathons angeboten werden. Machen ja auch viele. Viele Uni-Veranstaltungen im Moment zum Thema Legal Tech sind voll. Das finde ich sehr schön und das finde ich ganz prima. Wenn man sich ein bisschen vertiefen will in das Thema, würde ich empfehlen, ein Praktikum oder im Referendariat eine Wahlstation zu machen bei einer Organisation, die vielleicht nicht auf den ersten Blick nahe liegt. Es gibt in den Niederlanden das Hague Institute for Innovation of Justice. Die denken weltweit über Zugang zum Recht nach und sind eine ganz, ganz spannende Organisation, in der man als Jurist eine Menge lernen kann. Die GIZ, die Deutsche Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeitsorganisation, hat ein Blockchain Lab, die sich auch mit Legal Tech und ich glaube, das heißt Admin Tech, also mit Technologie in der juristischen Verwaltung sozusagen auch beschäftigen. Geht zur Weltbank oder zum World Justice Project und macht da ein Praktikum oder eine Referendarstation oder zur IRZ-Stiftung der Bundesregierung, die sich tatsächlich mit Rechtsexport beschäftigt und auch in Ländern, die jetzt näher sind als der afrikanische Kontinent, über Zugänge zum Recht nachdenken. Das kann ich nur empfehlen. Wir brauchen in der Juristenausbildung oder ihr braucht in der Juristenausbildung natürlich den Fokus auf das, was am Ende steht, nämlich das
Staatsexamen. Ich wollte gerade fragen, können wir das jetzt außer Acht lassen und sagen, ist nicht so wichtig?
Nein, das kann man nicht empfehlen, wenn man in einem System lebt, in dem die Note des Staatsexamens viel zählt und so wichtig es ist, auch andere Sachen zu machen. Ich glaube, dass das Jurastudium bei aller Fixierung auf Staatsexamen aber auch Möglichkeiten bietet, über den Horizont und über den Tellerrand zu schauen. Und wenn ihr das macht und wirklich euch diesen neugierigen Blick bewahrt, dann können wir wirklich viel lernen von dem, was drumherum so passiert. Wir sind manchmal ein bisschen national borniert in unserem Rechtsdenken, weil Recht immer noch sehr national ist. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, zu gucken, was es um uns herum gibt, nicht immer nur eins zu eins zu importieren oder zu exportieren, aber in der Kommunikation zu lernen. Und ich glaube, so kann man sich dann auch, wenn man Jurastudentin oder Jurastudent ist, immer noch einen Ort finden, wo man solche Dinge sich anschauen kann.
Gibt es sonst irgendein Buch oder ein sonstiges Medium, das du empfehlen würdest, wenn ich mich mit Legal Tech im Allgemeinen oder tatsächlich mit Legal Tech in Afrika beschäftigen will?
Es gibt natürlich das Buch Legal Tech von Markus Hartung und Gernot Halbleib, die...
Das wurde auch, glaube ich, schon ein paar Mal empfohlen, ja.
Die ein Kapitel übrigens auch zur Legal Tech in Afrika haben. Allerdings ist das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Wesentlichen den Fokus auf das frankophone Afrika. Mhm. Aber das ist einfach als Inspirationsquelle ganz, ganz spannend. Ansonsten gibt es verschiedene Netzwerke, denen man in den sozialen Medien folgen kann. Das Alt-Network, das African Legal Tech Network, ist eins von denen, wo sich tatsächlich afrikanische Legal Techs tummeln. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr Shownotes habt.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall verlinken.
Können wir gerne noch über so ein paar Ideen und Hashtags sprechen, die wir in die Shownotes setzen können.
Sehr gern.
Weil das letztlich ein großes Netzwerk ist, in das man sich so reinbewegen kann. Und das ist wirklich spannend. Und da würde ich euch dann nach unserem Gespräch noch ein paar Tipps geben, die ihr dann in die Shownotes setzen könnt. Gern.
Gut, ich glaube, dann nähern wir uns auch langsam dem Ende unseres Interviews. Was wir dich gerne noch fragen würden, was wir jeden Gast, den wir hier bei uns haben, immer noch fragen, wenn du jetzt jemanden vorschlagen könntest, wen wir auf jeden Fall mal hier zu uns einladen sollten, welche Person wäre das?
Darf ich zwei Personen vorschlagen?
Absolut.
Auf jeden Fall.
Sehr gerne. Also besser.
Ich würde euch als Kölner empfehlen, den Matthias Kilian von der Uni Köln mal einzuladen. Matthias Kilian ist, glaube ich, derjenige, der die Rechtswirklichkeit des Rechtsmarkts besser kennt als jeder andere in Deutschland, weil er der einzige empirische Anwaltsforscher in Deutschland ist. Und dann würde ich euch empfehlen, die Präsidentin des Deutschen Anwaltvereins mal einzuladen, Edith Kindermann. Mhm. Die steht ganz stark als Einzelanwältin für die Versorgung mit Rechtsrat in der Fläche und für die Ängste, aber auch die Chancen, die die Anwaltschaft sieht im Zusammenhang mit Legal Tech. Und das ist eine ganz tolle Gesprächspartnerin.
Perfekt.
Ja, großartig. Besuch von ganz
auf jeden Fall
dann
mal melden. Ja, ich glaube, es ist eine absolut faszinierende Welt, in die du uns da entführt hast. Man merkt total, dass es dein Herzensthema ist. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken. Es hat mich mindestens genauso begeistert, wie als ich dich das erste Mal am Anwaltszukunftskongress letztes Jahr sprechen hab hören. Ja, in dem Sinne, vielen, vielen lieben Dank.
Auch von meiner Seite war nochmal eine ganz andere Anwendungsfeld von Legal Tech, ganz anderer Blickwinkel. Sehr, sehr faszinierend.
Vielen Dank für eure guten Fragen. Das hat großen Spaß gemacht.
Ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neue Folge von Talking Legal Tech. Bis dann.
Tschüss.